Du hast das Gefühl, dein Leben und dein Business sind ein ewiges Funktionieren müssen, für das du keine Energie mehr hast?
Du wünschst dir, dass alles einfacher läuft und du in Verbindung mit dir, deiner Familie und deinem Umfeld bist? Du möchtest dein Leben mit Sinn und Begeisterung füllen auf allen Ebenen?
Dann bist du hier beim Herztalk genau richtig, denn hier erfährst du, wie du genau das in dein Leben ziehst.
Der Herztalk, dein Podcast für Lifestyle und Business im Fluss deines Herzens.
Herzlich willkommen zum Herztalk. Heute wieder mit der Sabine Hugger und mir Tina Lächelt. Und nachdem wir in der letzten Folge uns sehr differenziert dem Thema Tod gewidmet haben, im Sinne von Sterbebegleitung auch, wie können wir Menschen begleiten, auch über die Schwelle vom Leben in den Tod, so wollen wir uns heute dem Thema widmen, Trauer und Trauerbegleitung. Also wie können wir uns selber gut begleiten, wenn wir einen Trauerfall erlebt haben, wenn wir von Trauer getränkt sind? Und wie können wir andere gut begleiten? Freunde, Verwandte, Bekannte, Familie und vor allem auch die eigenen Kinder. Auch darauf wird heute ein Schwerpunkt von uns liegen. Wir haben beide Kinder. Sabine hat 3, ich habe 2. Und wir haben sie alle schon durch Trauerfälle begleitet. Insofern ist da heute vielleicht ja auch was dabei für euch an Denkanstößen aus unserer eigenen Geschichte heraus und auch aus der Sichtweise, warum wir es jetzt mit unseren Kindern anders machen, als wir es auch ein Stück weit erlebt haben. Und die Sabine hat ein großes Erlebnis ihres Lebens schon sehr früh gehabt. Als sie 15 Jahre alt war, ist ihr Vater verstorben. Und ich fände es sehr, sehr gewinnbringend, Sabine, wenn du uns da mal mitnehmen würdest. Wie hast du das erlebt für dich in diesem Alter auch? 15, da warst du ja auch an einer eigenen Schwelle in der Reife sozusagen. Und was hat dir geholfen? Also war es der Austausch, war es die Stille? Wie konntest du gut und von welchen Menschen wurdest du gut auf welche Weise unterstützt? Da freue ich mich ganz arg drauf, wenn du da ein bisschen was mit uns teilst.
Sehr, sehr gerne. Ja, das war eine ganz intensive Zeit, dieses ganze halbe Jahr, auch vor dem Tod meines Vaters. Und nicht, weil ich die Chance gehabt hätte, mich zu verabschieden. Also sein Tod war dann doch sehr, sehr überraschend, weil es eigentlich hätte er einfach nur einen Bypass kriegen sollen und wieder heimkommen sollen. Aber ein halbes Jahr vorher ist unser Schäferhund gestorben und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil jetzt vom Hund auf den Vater. Aber tatsächlich war dieser Schäferhund damals 12 Jahre alt, also sprich fast so alt wie ich. Ich war 15, er war 12. Und mein Vater und ich, wir hatten eine sehr enge Bindung zu diesem Hund. Meine Mutter hat diesen Tod von ihm sehr cool weggesteckt, während mein Vater und ich wirklich in der Trauer waren. Und ich war ja damals in der Pubertät, der Tod von dem Schäferhund damals meinen Vater und mich total eng wieder zusammengebracht hat. Und deshalb war das eine sehr intensive Zeit mit ihm, das halbe Jahr, was mir dann noch blieb. Und ich bin so im Nachhinein, wie sich das alles gefügt hat, ich bin so unfassbar dankbar für dieses halbe Jahr, weil wir davor eben so diese typischen Vater-Tochter-Konflikte hatten, die man in der Pubertät eben so hat. Und wir da eben sehr, sehr eng zusammen waren. Er war auch schon nicht ganz gesund, aber ich wusste das damals nicht einzuordnen. Er hatte oft Krämpfe in den Beinen und ich habe da nachts ihn mit Franz Branntwein eingerieben, damit er weniger Schmerzen hat. Aber es war, wie gesagt, es hat uns einfach so eng zusammengeschweißt und es war ja lange nicht das Thema Tod im Raum gestanden. Also es, wie gesagt, bis zum Tag seines Todes war das überhaupt gar kein, war da nicht ansatzweise für mich der Gedanke, dass er weggehen könnte und nicht mehr wiederkommt. Und dann kam dieser Abend vor seiner OP und er wollte unbedingt, dass wir ihn nochmal besuchen im Krankenhaus und das Krankenhaus war relativ weit weg und meine Mutter war etwas angenervt, dass sie jetzt da nochmal hinfahren muss, weil sie doch auch davon ausgegangen ist, dass wir ihn ja dann 2 Tage später wiedersehen und aber sie ist dann doch mit mir hingefahren und dieser Abend, der war ganz skurril und so im Nachhinein glaube ich, dass mein Vater da schon wusste, dass er sterben wird. Er war da einfach total überdreht und sehr, sehr lustig mit uns, aber irgendwie auch anders. Und wir haben uns dann verabschiedet und haben gesagt, wir sehen uns dann in 2 Tagen, weil er sollte einen Tag auf Intensivstation kommen. Und am nächsten Tag, als die OP war, bin ich mit unserem Hund spazieren gegangen. Es war in den Herbstferien und ich habe damals, muss man sich auch so ein bisschen bildlich vielleicht mal nehmen, wir haben mitten im Wald gewohnt, wir hatten ein Ausflugslokal und meine Eltern hatten so ein Ausflugslokal und ich bin mit dem Hund spazieren gegangen und es war Herbst, es war neblig, es war eine ganz, diese typische Herbststimmung. Und ich ging spazieren und plötzlich sehe ich ein OP vor mir. Und auch da konnte ich nicht so richtig einordnen, was da jetzt passiert. Aber ich hatte diese Verbindung zu ihm. Und als ich heimkam, war bei uns im Haus Totenstille. Unser Personal war ganz seltsam und meine Mutter war nicht da. Und sie haben dann zu mir gesagt, ich soll hochgehen, meine Mutter sei in der Wohnung. Und dann bin ich hochgegangen und meine Mutter saß am Tisch, hat geweint und hat mir dann mitgeteilt, dass mein Vater während der Operation verstorben ist. Und es war für mich wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, weil, wie gesagt, Tod stand überhaupt nicht im Raum. Also Tod war gar nicht der Plan. Der Plan war, er kommt wieder heim und alles ist gut. Die nächsten Tage, die waren so wie so ein, ja, wie so ein schlechter Film irgendwie. Also ich habe das gar nicht richtig begreifen können. Mein damaliger Freund, den habe ich dann angerufen. Der kam dann auch mit seinen Eltern. Die haben mich abgeholt. Ich bin dann ein paar Tage tatsächlich weggegangen aus Deutschland. Ich war dann in Italien für ein paar Tage mit ihm und seinen Eltern. Die haben mich da sehr gut aufgefangen. Und als ich dann wieder zu Hause war, war dann eben diese ganze Prozedur mit Beerdigung vorbereiten und so weiter. Und es war immer noch nicht für mich so richtig real. Und was ich mir als Kind gewünscht hätte, wäre tatsächlich gewesen, dass ich meinen Vater noch mal sehen darf. Aber meine Mutter hatte damals beschlossen, dass das für mich nicht gut ist, weil ein toter Mensch einfach anders aussieht wie ein lebendiger Mensch. Und sie wollte einfach, dass ich das Bild von ihm bewahre, das ich eben hatte von ihm. Das letzte lebendige Bild von dem Abend, wo wir bei ihm waren, wo er gelacht hat und wo ich einfach nochmal so ein anderes, ja, so ein lebendiges Bild von ihm habe. Und ich habe das ewig nicht verstanden, weil ich nicht Abschied nehmen konnte. Es fiel mir wirklich schwer und wer mir in der Zeit unfassbar geholfen hat, war tatsächlich mein damaliger Mathelehrer. Der war stellvertretender Direktor in der Schule und war deshalb nachmittags auch immer in der Schule und ich war in so einer Ganztagsschule, in so einer Ganztagsbetreuung und ich bin fast jeden Nachmittag bei ihm im Büro gesessen und wir haben über die Welt philosophiert und auch viel über meinen Vater gesprochen und über das, wie es mir geht. Und das hat mir unwahrscheinlich geholfen. So eine ganz neutrale Person, die emotional überhaupt nicht involviert war, mit der einfach zu sprechen. Und wir hatten ja das Lokal. Meine Mutter ist sehr stark depressiv geworden damals und konnte überhaupt nicht mehr unter Leute gehen so richtig. Und sie hat mich dann immer vorgeschickt. Und natürlich war das jetzt mit 15 auch irgendwie eine komische Situation für mich. Aber ich kannte das ja schon, im Lokal zu repräsentieren und da zu sein. Und ich habe dann wirklich jedem, der es hören wollte, diese Geschichte erzählt, wie mein Vater jetzt eben gestorben ist, was genau passiert ist und auch was da jetzt tatsächlich medizinisch passiert ist. Und das hat mir dann sehr geholfen, drüber wegzukommen, beziehungsweise sehr schnell meine Trauer einfach zu bewältigen, da nicht zu ersticken an dieser Trauer, sondern eben mich zu öffnen und auch zu begreifen, dass er nun wirklich gestorben ist. Die Ärzte hatten uns damals auch erklärt, wie mein Vater, wenn er diese Operation überlebt hätte, wie er hätte leben müssen. Und mir war klar, so hätte mein Vater nie leben können. Also er hätte nicht mehr sich körperlich belasten dürfen. Und es wäre auch gar nicht gegangen in unserem Betrieb. Das war damals, das im Winter, da musste man Schnee schaufeln. Das war so richtig im Schwarzwald. Also da war viel körperliche Arbeit auch gefragt. Und ich wusste, mein Vater war so ein Mann. Der wollte einfach da sein für seine Familie und er hätte das niemals durchgehalten, so zu leben. Und ich habe dann in meinem Kopf damals so ein Bild geschaffen. So durfte er sterben, wie er sich's gewünscht hat. Er ist eingeschlafen und einfach nicht mehr aufgewacht. Versus er wäre vor uns zusammengebrochen und innerlich verblutet. Und ich wäre hilflos daneben gestanden. Diese Bilder habe ich immer gegeneinander abgewogen und habe mir gesagt, nein, es ist gut so, dass er jetzt so gehen durfte, genauso wie er sich's gewünscht hat. Und tatsächlich habe ich auch sehr lange ihm keine Vorwürfe gemacht, dass er mich im Stich gelassen hat. Das kam dann mal irgendwann später, als ich größer war und für mich diese ganze Trauer nochmal erlebt und durchlebt habe. Aber damals habe ich schon innerlich immer wieder das Gefühl gehabt von, irgendwann werde ich verstehen, welcher Sinn hinter seinem Tod steckt.
Also, was ich super interessant finde, wenn du uns gleich noch da ein bisschen mitnimmst, dass Trauer ja in so Wellen auch oft passiert und du das dann in dem Moment für dich auch Wege gefunden hast und andere mit dir Wege gegangen sind und gleichzeitig kam dann später noch mal so eine massive Welle, wenn ich es jetzt richtig raushöre. Ich möchte davor noch kurz Bezug nehmen zu dem, was du sagst, zu diesem, wie wichtig es gewesen wäre, ein Bild von diesem Tod von deinem toten Vater auch zu bekommen. Und das ist eine Erfahrung, die ich zu 100% teile. Und das war auch in dem Alter, wie du warst. Ich war auch 15 und habe meinen Opa verloren. Also mein Opa ist verstorben und das war der erste Kontakt in meinem Leben mit dem Thema Tod. Also noch vor Haustieren. Das war einfach der erste Mensch, wo ich das mitbekommen habe. Und wir waren im Skiurlaub gewesen. Meine Mutter war bei meinem Opa gewesen, aber mein Vater war mit uns im Skiurlaub und ich habe dann erfahren, dass der Opa verstorben ist und hatte aber kein Bild dazu, weil ich habe ihn ja verabschiedet, da war er lebendig. Und meine Eltern haben das auch so gewählt, dass ich ihn nicht sehen soll, aus diesem Schutzdenken heraus. Ich persönlich hatte dann wirklich im Anschluss 2, 3 Jahre mit ganz schlimmen Panikattacken zu tun, weil ich gedacht habe, wenn es dunkel wird, kommt der Tod. Also der Tod, der greift sich ja Menschen weg und diese sind dann weg. Also ich hatte auch eben gar kein Bild, sondern ich habe mir Bilder konstruiert. Immer zum Beispiel dieses Nichts und dann in die eigene Bedeutungslosigkeit bin ich gegangen. Also das kann ja jetzt passieren, dass ich sterbe und dann bin ich nichts. Und ich habe dieses Nichts dann so krass gefühlt, weil ich kein Bild von Seelen hatte und von verstorbenen Körpern und dass der Mensch wirklich, dass man das dem ansieht und dass man sieht, dass das Leben entwichen ist und dass man sieht, dass das nicht mehr der Mensch ist, der davor da war. Und ich persönlich habe tatsächlich meiner Mutter jahrelang Vorwürfe gemacht, als ich das verstanden habe, welches Puzzlestück mir in meinem Leben da fehlt. Wissen natürlich jetzt mit der Spiritualität, es sollte alles genau so sein. Aber die natürliche menschliche Reaktion in mir war dieser Frust, weil diese Panikattacken haben mir wirklich den Boden unter den Füßen entzogen. Ich wollte nicht mehr schlafen, ich wollte nicht nichts sein, dieses Nichts nicht spüren. Und inzwischen haben wir das geheilt und ich durfte das auch heilen durch Erfahrungen als Erwachsene, dass ich Menschen begegnen durfte, die eben verstorben sind und diese Körper anfassen durfte und diese menschliche Hülle sehen durfte und dabei sein durfte, wie jetzt ja auch zuletzt mit meiner Oma vor 3 Wochen. Und das hat so vieles in mir geheilt. Deshalb spreche ich auch immer die Einladung aus an die Menschen, an die Eltern, sich das gut zu überlegen, ob man die Kinder wirklich schützt oder ob man ihnen da nicht auch einen Teil der Erfahrung des natürlichen Lebens nimmt. Am Ende müssen es alle Eltern für sich entscheiden, aus meiner Erfahrung heraus und wie ich höre, aus deiner auch. Ich mache es mit unseren Kindern anders. Wir machen es anders. Also wir haben unseren Sohn mit 3 Jahren mitgenommen, da ist seine Oma verstorben und wir waren gerade auf der Autobahn zu ihr und haben den Anruf bekommen, jetzt ist sie schon verstorben. Und wir haben ihn mitgenommen, damit er von Anfang an ein Bild bekommt. Damit diese Brücke, ja, damit da überhaupt eine Brücke da ist. Und jetzt auch bei der Tochter, die wollte das auch sehen, die Oma, die Verstorbene. Und wir lösen es jetzt so und wählen es so. Wir wissen nicht, ob unsere Kinder uns nicht auch später Vorwürfe machen. Aber ich für mich finde das sehr, sehr bedeutsam, ein Bild vom Tod als auch zum Leben dazugehörig. Und vor allem, wir hatten das Glück, bei uns waren es ältere Menschen, alte Menschen, die verstorben sind. Und da auch zu sehen, das ist wirklich nicht mehr eure Oma, die ist einfach nicht mehr da. Und gleichzeitig spüren wir die Liebe einfach. Fast so stark.
Ich konnte das tatsächlich, ich habe das ich hatte dieses Bedürfnis, ich hätte mich gerne von ihm verabschiedet, das weiß ich noch. Ich wollte unbedingt mit. Ich wollte auch noch dann ein paar Tage später mit, eben, als ich dann wieder aus Italien zurückkam, da war mein Vater ja noch, klingt jetzt sehr pietätlos, aber er war ja noch im Bestattungsinstitut, war er ja noch aufgebahrt, beziehungsweise im Kühlhaus. Klingt jetzt so böse, aber er war ja noch da. Da hat meine Mutter einfach gesagt, nein, das möchte sie mir nicht antun. Sie war tatsächlich noch 2, 3 Mal bei ihm und hat sich verabschiedet. Und ich hätte das auch so gerne gemacht. Ich wollte auch noch mal, genau wie du sagst, ich wollte noch mal diesen Körper einfach sehen. Ich wollte das sehen, wie das aussieht, wenn man tot ist, damit ich es auch begreifen kann wirklich. Weil, wie gesagt, es war ja überhaupt kein Thema. Es war ja nicht so, dass mein Vater jetzt Krebs gehabt hätte und es war klar, wir müssen uns jetzt verabschieden und da passiert jetzt irgendwas. Für mich war das komplett überraschend. Es war wirklich, es hat mir wirklich in dem Moment auch den Boden weggezogen, weil ich gesagt habe, wie, mein Vater kommt nicht mehr. Also das war für mich, ja, es war einfach überraschend. Ich habe das aber erst begriffen richtig, als meine Oma 7 Jahre oder 8 Jahre später gestorben ist. Sie habe ich auch, hätte ich gerne begleitet, aber sie konnte nicht gehen, solange jemand von uns da war und ist dann in der Nacht gestorben, als wir dann weggegangen sind. Und ich habe sie am nächsten Tag dann nochmal aufgebahrt im Altenheim, dann damals besucht und habe sie nochmal angeschaut und auch angefasst, genau wie du sagst. Und auch wirklich zu spüren, diesen wachsartigen Körper, der da liegt, der kalt ist, der, und auch das Gesicht, was ja dann einfach ganz anders aussieht, wie ein lebendiges Gesicht. Mir hat es unfassbar geholfen, zu akzeptieren, dass sie jetzt nicht mehr da ist und dass, wie du sagst, das Leben aus ihr gewichen ist, aber ich habe immer an die Seele meines Vaters geglaubt. Ich weiß, dass mein Vater, das war immer, dass ich wusste immer, er ist um mich rum, er ist noch da. Es ist auch heute noch. Aber ich hätte es gerne trotzdem noch mal diesen Übergang für mich klar gehabt, dieses Bild davon. Und Meine Kinder haben jetzt noch keine Großeltern verloren, seit sie auf der Welt sind. Deshalb menschlichen Verlust kennen sie noch nicht. Aber tatsächlich haben wir schon mehrere Meerschweinchen über die Regenbogenbrücke begleitet und auch unseren kleinen Hamster. Und da war es auch für die Kinder wirklich wichtig, dieses Bild vom Tod zu haben und auch das Tier nochmal anzufassen, auch wirklich nochmal wahrzunehmen. Es ist nicht mehr da. Es ist jetzt wirklich. Diese Hülle ist tot und zu beerdigen und diesen Abschied zu nehmen. Und wie du sagst, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, es ist auch ein Thema, wie gehe ich selber mit dem Thema Tod um? Nur unsere Kinder haben viel weniger Angst vor dieser Berührung, wie wir Menschen, wie wir erwachsenen Menschen, weil sie sich ganz anders mit diesem Thema, glaube ich, auseinandersetzen. Und je jünger sie sind, desto unbedarfter auch. Und mein Gefühl ist auch, je früher Sie mit dem Thema sich vertraut machen und verstehen, dass es da zwei Ebenen gibt im Leben, zwei Kontrastpunkte gibt, den Leben, die Lebendigkeit und den Tod und dass beides zusammengehört. Und wir hatten, bevor wir vorhin aufgenommen haben, hast du gesagt, zu akzeptieren, dass der Tod bedingungslose Liebe ist. Das finde ich unfassbar schön, diesen Gedanken und die Kinder auch damit in Berührung zu bringen und vielleicht sie dann auch schon über ein Haustier, das geht, darauf vorzubereiten, dass es vielleicht auch irgendwann einen Menschen treffen kann, der ihnen am Herzen liegt und dass sie dann nicht so unvorbereitet sind, sondern dass sie dann schon wissen, oh, da wird ein Schmerz auf mich zukommen und der wird vielleicht sich auch einen Moment so anfühlen, als wäre er nicht auszuhalten. Ich persönlich für mich, und da mag mir jeder Psychologe gerne widersprechen, diese sieben Phasen der Trauer oder was auch immer. Ich finde, es ist ein Kreislauf. Es fängt immer irgendwann wieder von vorne an. Es kommt immer irgendwann wieder ein Punkt, wo du plötzlich so einen Schmerz in dir spürst, dass du einfach anfängst zu weinen, weil der Mensch dir so fehlt. Weil er das, jetzt gehe ich, muss ich mich schon wieder zusammenreißen. Es berührt mich immer wieder, das Thema. Und es berührt mich auch immer wieder, dieser Verlust meines Vaters. Und ich will auch gar nicht, dass das geht. Das darf da sein, weil diese Liebe einfach so da ist und die vergeht für mich nicht. Die ist immer noch da. Obwohl ich damals ja ein kleines Mädchen war, im Vergleich zu jetzt einer erwachsenen Frau. Und vielleicht ist es, dieses Jahr berührt es mich besonders, weil ich nah an dem Alter bin, in dem mein Vater war, als er gestorben ist. Mein Vater war 48, ich werde nächsten Monat 48 oder übernächsten Monat. Da denke ich mir natürlich schon, wow, krass. Ich bin jetzt genau in dem Alter, in dem mein Vater dieses Leben verlassen hat. Und da einfach dann auch noch mal das spüren zu dürfen und da wieder reingehen zu dürfen. Ich finde es unheimlich wichtig, was ich aber nicht mehr tue und was ich auch als Kind nicht getan habe, dadurch, dass meine Mutter mich ja ständig nach vorne geschickt hat und ich immer wieder verarbeiten durfte. Ich lasse es eben fließen. Ich erlaube mir, dass das jetzt da sein darf. Ich durchfühle das und ich weiß jetzt ja auch aus meiner Erfahrung heraus schon, dass es ja auch wieder geht und dass es dann wieder ganz glückliche und fröhliche Momente gibt und dass ich dann auch wieder keinen Schmerz spüre, wenn ich an ihn denke. Und trotzdem erlaube ich mir, dass er mir manchmal fehlt. Und ich finde es wichtig, eben da aber auch zu verstehen, dass seine Seele ja immer bei mir ist und dass ich ein Teil von ihm bin. 50% von mir sind aus ihm. Und er ist immer da und er darf immer da sein. Und genauso möchte ich auch, dass meine Kinder damit später mal umgehen können.
Also das habe ich auch so gefühlt wie du, dieses, da geht ein Teil von mir mit meiner Oma, das ist dieser Schmerz, da ist DNA-Kopplung, da ist Liebeskopplung, da sind gekoppelte Ereignisse, da geht ein Teil von mir. Und genauso mit Haustieren, ich sage ja immer, das dürfen wir wirklich nicht anders werten, weil das ist eine Erfahrung, die haben die Kinder so noch nicht gesammelt. Und das haut die um, das fegt die um. Und was ich da auch wichtig finde, ist, dass wir da auch achtsam sind. Es kann Kinder geben, die sich selber da auch einen Anteil der Schuld geben. Also ich selber war so jemand als Kind. Ich hatte zwei Hasen und bin mit dem einen Hasen zum Krallenschneiden gegangen und mit einem eingeschläferten Hasen vom Krallenschneiden zurückgekommen. Und jeder kann sich vorstellen, dass das ist wie ein emotionales Traumata. Und die Schuld ist gleich auf meine Schulter gehüpft und hat gesagt, du hast was falsch gemacht. Der hatte einen Tumor, das habe ich gar nicht gewusst. Und dann kam ich mit dem toten Hasen heim und ich habe immer jahrelang, 7 Jahre lang geträumt davon, dass ich den verhungern lasse, dass ich nicht ordentlich mich um den Käfig kümmere. Der hatte sogar ein ganzes Gartenhaus, aber diese Bilder, diese Begleitung waren so präsent. Also, dass wir da auch feinfühlig als Eltern sind. Denken die Kinder, sie haben irgendwas damit zu tun? Gab es da noch ungelöste Themen, wo sie gerne noch was mitgegeben hätten? Wie können wir Rituale gestalten, wo wir das alles auch lebendig sein lassen? Und nochmal zu dem, dass wir beide das so wertvoll finden, wenn wir dem Tod ein Bild auch geben. Ich habe jetzt im Rahmen unserer Trauer ein Buch entdeckt von einem Hospizverein. Tschüss Oma heißt dieses Buch. Und da wird eine Oma eben gemalt vor dem Tod und dann nach dem Tod. Also da wird schon so ein bisschen auch dargestellt, dass sie anders ausschaut. Und das liebe ich, wenn wir da nicht so einen riesen Bogen drum machen, sondern das Kind beim Namen nennen. Da gibt es im Übrigen auch noch ganz tolle andere Bücher, was ich auch so toll fand. Wie ist das mit dem Tod? Da gibt es ein tolles Buch. Oder Wo gehst du hin, Opa? Auch ein wundervolles Buch, weil man schon weiß, dass der Opa wahrscheinlich in nächster Zeit irgendwann gehen wird. Krankenhausaufenthalte, Krankheit, was auch immer, dann die Kinder auch mit so Bildern zu begleiten. Oder Was ist das, fragt der Frosch, auch so ein Buch. Einfach, dass wir sie vielleicht schon vorher mit auf den Weg nehmen. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen, weil du dich so wundervoll deinen Emotionen jetzt auch hingegeben hast. Und ich mache das auch. Und gleichzeitig gibt es da die Kinder, die das nervt. Und auch das darf sein. Und ich habe jetzt rausgefunden, wann es knifflig für unsere Kinder hier wird. Weil ich bin jemand, ich weine auch unvermittelt, wenn ich die Energie spüre und eine Erinnerung mir in den Kopf schießt, dann sitze ich auch weinend am Tisch. Und die Tochter, die 6-Jährige, unsere Tochter hat rückgemeldet, Mama, wenn wir spielen, Mensch, ärgere dich nicht, und du weinst plötzlich, dann ist das komisch für mich. Und auch das verstehe ich. Und ich bin jemand Verfechterin davon, die Emotionen rauszulassen. Und gleichzeitig lerne ich jetzt in der Begleitung der Kinder achtsam zu sein, weil eigentlich war gerade Spiel und Spaß da. Und jetzt gebe ich mich meinen Emotionen hin, die ganz woanders gerade hingehören. Und da Schritt für Schritt zu gucken, wo gebe ich mir den Raum, aber wo will ich auch den Kindern ihren Raum nicht nehmen? Weil erfahrungsgemäß von Kindern, wenn sie keine Themen mit den Verstorbenen haben, wenn sie es einfach genossen haben, war eine gute Energie, die gehen ja viel schneller wieder ins Spiel und Spaß über, wenn jetzt da keine Grundtraumata entstanden sind, ja? Wenn sie wussten, okay, das wird passieren, wenn sie gut begleitet wurden, danach auch sehr gut begleitet wurden und werden, wenn sie ein Bild auch vom Tod haben. Wenn wir selber auch emotional stabil mit unserer Trauer umgehen, auch auf diese kniffligen Punkte. Also wo überfordere ich jetzt in meinem Fall auch die Kinder mit meiner Trauerbegleitung für mich? Und wo kann ich mir dann wieder eigene Räume schaffen? Und wo treffen wir uns? Also wir haben dann gesagt, ich verstehe euch, habe ich gesagt, aber lasst uns bitte einmal zusammenkommen am Sonntag für eine Stunde, Kerzen anzünden, nochmal Abschied nehmen, weil irgendwie fand es nicht statt. Und lasst uns hier nochmal einen schönen Rahmen schaffen. Und dann kann ich da meinen Emotionen immer wieder so wellenartig Raum geben und es wird keinen irritieren, weil wir einfach alle an diesem gemeinsamen Gegenstand gerade sind.
Ja, das ist auch auf jeden Fall wichtig, zum einen natürlich wieder in den Alltag zurückzukehren, weil wie du sagst, die Kinder können das schon anders verarbeiten und sind da viel schneller, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, die Emotionen fließen zu lassen, sind sie viel schneller darin, auch sich wieder zu regulieren, als wir das als Erwachsene tun, weil wir eben oft Emotionen unterdrückt haben. Und wenn wir dann jetzt authentisch sein wollen, dann verwechseln wir das manchmal auch damit, zu jeder Zeit, an jedem Ort einfach das rauslassen, was wir gerade so fühlen. Das hat allerdings wenig mit authentisch zu tun in meiner Wahrnehmung, sondern eher damit, dass ich mich gerade von meinen Emotionen steuern lasse und nicht umgekehrt. Und von daher darf ich natürlich ein Stück weit auch mich kontrollieren und Kontrolle nicht aber im Sinne von, ich unterdrücke etwas, sondern wo kann ich mir den Raum geben, so wie du es genau gesagt hast? Wo ist der Raum für mich dann auch, dass ich mich dem auch ganz hingeben kann, dass ich mich dann eben genau nicht zurückhalte, weil ich auf jemanden Rücksicht nehmen möchte oder weil ich jemanden damit auch jetzt, wie du sagst, aus Spiel und Spaß rausreißen möchte, der damit jetzt eigentlich mit meinem Schmerz jetzt gerade gar nichts zu tun hat. Sondern wo darf ich mir wirklich diesen Raum geben? Wo kann ich mir diesen Raum schaffen, dass ich mich voll meinen Emotionen hingeben kann, im Sinne von sie durch mich hindurch fließen lassen und wo ist es vielleicht eher einfach mal, ja, wo haben die anderen die Priorität? Wo darf ich da schauen, dass die anderen ihre Emotionen ausleben dürfen? Vor allem eben in dem Fall, wenn es meine Kinder sind, die ja auch dann schnell in eine Rolle kommen, in die sie eigentlich nicht gehören, nämlich in die, mich zu stützen. Und ich finde, im Kindesalter ist es immer sehr schwierig, wenn die Kinder dann anfangen, eine Rolle zu übernehmen, die eigentlich der Vater hätte oder ich hätte, sondern sie dürfen einfach Kind sein und sie dürfen genau das tun, was sie eben gerade tun möchten und spielen und Spaß haben, ist da ganz wichtig.
Und ich finde, das rundet die Folge sehr schön ab, so dieses, was braucht ihr und wen braucht ihr? Und am Ende ist das Credo gewesen, auch von dieser Folge, wie sehr Gespräche und so ein Raum, wo man darüber reden darf mit jemandem, wie sehr das uns ins Fließen bringt und unsere Trauerbewältigung für uns vereinfacht. Also du hast es gesagt, mit 15, mir geht es jetzt auch so, je mehr Menschen mich fragen, hey, willst du erzählen, so einen offenen Raum gestalten und je mehr Menschen fragen, wie geht's dir jetzt damit? Auch jetzt noch 3 Wochen später, einen Monat später, wenn wir einfach dranbleiben und einen großen, großen Raum öffnen und einfach nur Menschen haben, die uns zuhören. Und wir möchten ins Detail gehen, vielleicht oftmals, weil wir Dinge erlebt haben, die so besonders waren, weil da Schmerz ist, den wir so noch nicht gefühlt haben. Dann einfach diesen Raum für Austausch für uns zu nehmen und wenn es uns andere schenken und dann vielleicht auch einfordern, hey, kannst du mir mal ein Ohr schenken? Ich möchte es dir gerne auch nochmal erzählen. Und wenn wir es zweimal und dreimal erzählen, dann soll es auch so sein. Dann sind wir jedem dankbar, der uns dabei begleitet.
Und unter Umständen gerne auch Gruppen aufsuchen oder ja, es gibt ja Gruppen gerade auch für Trauerbegleitung, gerade auch für die Kinder, wenn sie einen Elternteil verloren haben oder auch eben dann jemanden suchen, eine professionelle Begleitung zu suchen in Form eines Coaches oder auch Therapeuten, der da einfach auch unterstützen kann und dann eine neutrale Person ist, wenn man jetzt nicht an Freunde oder Familie da herantreten möchte. Also erlaubt dir das gerne, hier Hilfe anzunehmen, weil es dir das Leben danach, und ich sage jetzt wirklich viele Jahre danach, viel leichter macht und dich viel entspannter durchs Leben gehen lässt, weil kann ich dir auch gerne meine Erfahrung mitgeben. Meine Mutter hat damals ihre Depression nicht behandeln lassen, ist jetzt mittlerweile 83 Jahre alt und macht sich immer noch heute sehr, sehr große Vorwürfe, dass sie nicht erkannt hat, dass mein Vater so krank ist und ist immer noch sehr in ihrer Trauer verhaftet. Und wenn dir dann selber deine Lebendigkeit genommen wird über so viele Jahre, dann hast du auch nicht mehr den Mut und den Glauben daran, dass es für dich noch anders werden kann. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass meine Mutter damals erkannt hätte, dass sie da Hilfe braucht und die auch für sich eingefordert hätte. Von daher tu dir diesen Gefallen. Für dich und dann auch für deine Kinder, denn das sage ich heute aus Kindersicht. Ich hatte damals nicht die Möglichkeit, sie zu unterstützen, weil ich auch die falsche Person dafür war. Und es tut mir heute sehr weh zu sehen, dass es ihr immer noch schlecht geht damit, dass sie immer noch hadert und weil ich einfach glaube, dass sie ein anderes Leben verdient hätte. Und von daher erlaubt dir hier auch ganz professionelle Hilfe anzunehmen.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei unserem Herztalk und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!
Alles Liebe, tschüss.